und er erzeugt dann wirklich einen Text, den du quasi copy-pasten, publishen könntest.
Vor ein paar Tagen hat wohl der Algo komische Sachen gemacht und die Portfolien sind 80-90% abgerutscht.
Den habe ich tatsächlich meiner Mutter ins Portfolio gelegt. Das war sehr bitter, ja.
Es gibt in Deutschland eine Androhung von Streik.
Und irgendjemand hat behauptet, dass es da tragischer zugeht als noch im Kryptomarkt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 19 von unserem wunderschönen Marktgeflüster-Podcast. Wie sieht's aus bei dir, Holger? Kommst du langsam in eine weihnachtliche Adventsstimmung oder ist noch voll Action angesagt?
Erstmal auch ein wunderschönes herzlich willkommen von mir. Ob der Podcast wunderschön ist, weiß ich allerdings nicht, weil wir ja langsam mit Gesichtern aufnehmen. Deswegen ist das, glaube ich, up to debate. Weihnachtsstimmung. Ich versuche, in Weihnachtsstimmung zu kommen, aber mir fehlt was sehr Wichtiges für Weihnachten.
Was denn?
Ich glaube, du weißt das. Ich habe dich schon mal darauf angesprochen.
Ach so, ja, den Weihnachtspulli, ja. Wir haben jetzt scheinbar die neue Tradition in der Familie, hat meine Frau zumindest eingeführt, dass wir jetzt Weihnachtspullis, kitschige, uns besorgen müssen. Und die habe ich natürlich in Insta-Stories benutzt, ja. Ich konnte allerdings noch nicht rausfinden, wo sie hat den auf Vinted gekauft, den du haben wolltest. Ah, und die sind, glaube ich, immer gebraucht. Also die kannst du jetzt nicht einfach im Family Pack kaufen.
Ja, das ist nämlich das Problem. Ich habe nämlich auch, du findest natürlich genug von diesen Pullis. Du findest aber fast nirgendwo, zumindest aufs erste Suchen, welche, wo du viermal den gleichen hast. Ich will halt, dass wir alle den gleichen haben. Und ich brauche welche in Babygröße 80. Und auf Verbaudet, das man, glaube ich, ganz anders ausspricht, als man schreibt, sind alle ausverkauft.
Okay, das ist natürlich bitter. Aber ich habe vor kurzem ein sehr gutes SEO-Business entdeckt, nämlich weihnachtspulli.de oder so. Ich habe nach Weihnachtspulli gegoogelt und es gibt tatsächlich diese Domain. Also sehr wahrscheinlich eine Firma mit extrem saisonalem Umsatz übers Jahr verteilt. Aber ja, auf jeden Fall hat mal wieder jemand eine gute Nische entdeckt.
Es reicht ja, wenn du dann kurz vor Weihnachten mal richtig Geld verdienst.
Das stimmt. Ansonsten, du hast es schon angesprochen, wir haben jetzt den YouTube-Kanal live, laden jetzt erstmal die alten Folgen hoch und dann pünktlich zu Weihnachten, zum 24.12. sind wir dann quasi just in time. Das heißt, das wird dann, glaube ich, Folge 22 sein, wenn ich mich ganz, 21. Und die wird dann quasi gleichzeitig auf allen Podcast-Plattformen und YouTube. Das heißt, wenn ihr, ich glaube, idealerweise, wenn ihr YouTube Premium habt, dann könnt ihr das ja auch den Podcast einfach über YouTube hören, aber, oder ihr guckt uns einfach unsere Gesichter an. Wie wir hier diesen Podcast aufnehmen, wenn ihr da Spaß dran habt.
Wenn du es aber so gerade erzählst, glaube ich, haben wir da einen großen Fehler begangen. Also eine große Missed Opportunity.
Nämlich?
Warum die 24. Folge hätten wir am 24. hochladen müssen?
Ja, da müssen wir noch drei reinsqueezen.
Genau.
Das wird tough.
Wird schwierig. Ich bin auf jeden Fall schon hochgespannt. Ich habe ja gestern, ich weiß gar nicht, ob dieser Kanal jetzt schon offen verfügbar ist. Ich habe das dann gestern einfach direkt mal auf Instagram gepostet.
Ja, habe ich gesehen. Wir haben schon 50 Abonnenten dadurch gewonnen.
Ein Traum. 50 Leute, die Mitleid mit mir hatten.
Ja, oder auch schöne, auch angefangen haben zu kommentieren. Den ersten Kommentar fand ich genial. Der erste Kommentar war, mit diesem Kommentar werde ich Geschichte schreiben. Also wenn Marktgeflüster wirklich to the moon geht, dann ist dieser Kommentar auf jeden Fall eines Tages ein NFT wert.
Wie macht man so ein NFT?
Keine Ahnung. Einfach einen Screenshot machen und fertig, oder? Und irgendwas auf OpenSea behaupten und dann passt das schon.
Irgendwie müssen wir doch das noch minten oder so. Aber jetzt lehnen wir uns, glaube ich, gefährlich aus dem Fenster. Deswegen wechseln wir lieber das Thema.
Als würde es irgendjemand verifizieren, dass es wirklich so stattgefunden hat, wie wir behaupten, dass es stattfindet.
Ich habe aber eine Frage an dich, Thomas.
Ja, frag mal.
Und zwar wollte ich mich einfach mal informieren, was nächstes Jahr so, sag ich mal, auf uns Bundesbürger zukommt.
Ja.
Und habe da ein großartiges Video entdeckt von einem Ansgar, der mir auf YouTube erklärt hat, was sich aus finanzieller Sicht 2023 ändert.
Ja.
Und ich fand das wirklich sehr, sehr toll. Also müsst ihr euch unbedingt alle angucken. Großartiger Typ. Und der hat erzählt, dass das Kindergeld steigt.
Ja.
Von 219 Euro auf 250 Euro. Und ich würde dich einfach fragen, kannst du mir das schnell überschlagen? Wenn ich das jetzt für mein Kind die nächsten 67 Jahre anlege, wie viel Geld hat's dann mehr? Was ist das Delta in 67 Jahren bei 7% Rendite?
Das kann ich jetzt so aus dem Kopf leider nicht machen. Allerdings, glaube ich, bekommst du Kindergeld maximal bis zum 25. Lebensjahr oder sowas. Irgendwas in der Größenordnung, wenn die Kinder so lange studieren. Und irgendwann ist dann auch Schluss. Ich glaube, so ab 26 oder so ist Schluss, auch bei Hardcore-Langzeitstudenten.
Ich wollte gerade sagen, ich muss also hoffen, dass meine Kinder Langzeitstudenten werden.
Genau, ja. Ansonsten, ja, ich fand die Anhebung gar nicht so schlecht, ne? Von 219 auf 250 Euro ist schon mal, ich weiß jetzt nicht, ob das, wie viel sind das? Ne?
31 Euro, oder?
Ja, aber da prozentual, Prozent. Also schon leicht über der Inflation, ja. Wobei es auch, glaube ich, die letzten Jahre nicht gestiegen ist, von daher. Ja, aber freust du dich schon auf die 62 Euro mehr, die du kriegst?
Ich bin total begeistert, weil ich krieg ja auch jetzt im Dezember schon mehr Geld, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Denn die Lohnrunde für die Beamten aus Baden-Württemberg oder allgemein die Landesbeamten außer Hessen, sieht irgendwie 2, noch was oder so Lohnerhöhung vor.
2, noch was, na gut.
Okay. Ich glaube, vielleicht waren es auch 3, noch was. Ich merke mal die Zahlen immer nicht, weißt du ja. Aber ja, ich freue mich aufs Kindergeld. Vor allem finde ich es gut, dass es eine runde Zahl ist. Ich bin ja so ein kleiner Monk und ich hasse das, wenn das so unrunde Zahlen sind. Also 801 Euro Freibetrag. Warum 1? Warum 19? Warum nicht 220?
Ja, stimmt, das ist echt eine gute Frage. Aber gut, kommt ja jetzt vom Tisch. Also der Betrag wäre jetzt auf 1000 Euro gerundet, ne? Von daher. Aber weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Da gibt es ja wahrscheinlich irgendeine ganz komplexe mathematische Formel, die versucht, irgendwelche steuerlichen Regelungen gleichzustellen und so weiter, ne?
Ich hatte mir dieses 801 hatte ich mir irgendwann tatsächlich mal angeguckt. Da gibt es auf Wikipedia einen Artikel. Das kommt dann, glaube ich, früher noch aus dem D-Mark-Bereich her. Und dann, da gibt es irgendwie Begründung, warum dieser 1 Euro herkommt. Aber ich habe es mir auch nicht gemerkt.
Ah ja, okay, gut. Aus dem D-Mark-Bereich kann man sich. Da, bei der Gelegenheit hätte man es immer erhöhen können, aber nein. Ja, ich glaube, Markus hat es mal nachgerechnet. Also ich glaube, die Erhöhung ist mehr oder minder genau die durchschnittliche Inflationsrate der letzten Jahre, aber ohne dieses Jahr jetzt mit drin. Also waren irgendwo bei 2, irgendwas Prozent oder so. Und um das steigt jetzt der Freibetrag, ja. Und gleichzeitig gibt es ja dann auch noch die Erhöhung des Grundfreibetrags, um halt dafür zu sorgen, dass die Steuerprogressionskurve nach rechts rutscht, also man etwas später die höheren Steuersätze bezahlt. Aber ansonsten, ja, gibt es überall so ein paar kleine Entlastungen.
Außer für dich, oder? Weil die Reichensteuer bleibt die gleiche, habe ich gesehen.
Reichensteuer? Ach so, genau. Also ab diesem, genau, die bleibt gleich. Warte mal, Reichensteuer ist doch aufs Einkommen, ne? Die kriege ich gar nicht. Also so viel Gehalt zeichne ich aus der Firma gar nicht aus.
Aha, Trick.
Nee, nur so viel, wie ich brauche. Solidaritätszuschlagsgrenze verschiebt sich. Krankenkasse muss man eventuell ein bisschen mehr bezahlen. Aber die echt gute Nachricht, also finde ich jetzt mal, habe ich in meinem Umfeld gespreadet, ist Wohngeld. Können deutlich mehr Leute beantragen. Ich glaube, vorher waren es 650.000 Haushalte, die da grundsätzlich Anspruch drauf hatten. Und jetzt soll das auf 2 Millionen hochgehen. Was ja schon massiv ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Haushalte es in Deutschland gibt.
Das wäre jetzt so eine Brain-Teaser-Frage, die man in der Beratung oder im Karriereteil dann fragen könnte.
Zum Glück haben wir anständige Berufe gelernt.
Die Wochenhighlights.
Ja, markttechnisch sollen wir da mal vielleicht übergehen, weil du hast schon selbst geschrieben, ist nicht viel passiert. Ich kriege da sowieso kaum was mit, aber wenn du schon schreibst, ist nicht viel passiert, dann sind wir wirklich jetzt langsam so in die entspannte Weihnachtszeit übergegangen, oder?
Also wenn ich sage, es ist nichts viel passiert, dann ist natürlich immer ein bisschen wertend aus meiner Sicht dabei. Ich fand jetzt nichts großartig Spannendes. Wenn du dir irgendwelche kleineren ökonomischen Zahlen anguckst, dann findet man sicher irgendwas, wo man einen Zeitungsartikel schreiben kann. Aber nee, ich fand jetzt irgendwie nicht so das eine große Event. Ich muss dich aber enttäuschen. Die ruhige Weihnachtszeit werden wir erst übernächste Woche kriegen, weil wir nächste Woche sowohl EZB als auch FED-Sitzung haben. Und dementsprechend haben wir nächste Woche am Freitag ganz viel zu erzählen.
Am Freitag, okay.
Die Sitzung ist am Mittwochabend ist FED und am Donnerstag ist EZB.
Ich habe mir Dienstag und Mittwoch freigenommen, also werde ich sehr wahrscheinlich Mittwoch das komplett verschlafen, das Thema EZB, aber ist nicht schlimm. Kann ich ja nachholen. Okay, und was ist erwartet? Dass eine weitere Zinserhöhung für im Januar angekündigt wird und
genau, das wahrscheinlich, ist, oder? Dass es erstmal eine weitere natürlich gibt. Bei der FED geht eigentlich jeder jetzt von 50 Basispunkten aus. Ich glaube, relevanter wird eher, es ist Dezember, genau, da dürften wir den neuen Dotplot bekommen, also wo jedes Mitglied der FED dann sagt, wo es glaubt, dass die Zinsen stehen sollten zu bestimmten Zeiten. Und dann kriegst du so eine schöne Kurve und kannst daraus versuchen abzulesen, ob sie jetzt glauben, dass die Zinsen stärker steigen als beim letzten Mal oder langsamer.
Okay.
Hat ein bisschen was von Astrologie, aber finden die Leute ja ganz spannend.
Ja, also da darf jeder quasi unter verdeckter Hand so quasi sein Pünktchen setzen, wie beim Wählen.
Genau, und danach ist immer die große Frage immer, wem gehört welcher dort?
Und ach so, da, das wird gar nicht gesagt.
Genau, das weißt du nicht. Und dann gibt es immer große Diskussionen in der Finanzwelt, wer da welchen Dot gesetzt hat.
Was ist, wenn jemand ein Kreuz macht?
Oh, das wäre natürlich...
Disqualifiziert.
Sofort disqualifiziert. Ungültig.
Ungültig und verliert seinen Seed.
Genau.
Okay, spannende Sache. Ja, dann hast du mir noch was super Spannendes zum Thema Blackstone geschickt. Ich bin ja gar nicht auf Twitter unterwegs gewesen, aber irgendwie seit dieser Elon Musk-Übernahme erwische ich mich doch immer mal, wenn ich mal so ein bisschen Brain Break brauche, dann doch mal durch Twitter zu scrollen. Das ist echt eine beeindruckende Plattform, so was da für ein Zeug stattfindet. Naja, jedenfalls gab es da ein bisschen Panik zum Thema REITs, also Immobilienaktiengesellschaften. Und irgendjemand hat behauptet, dass es da tragischer zugeht als noch im Kryptomarkt oder potenziell tragischer.
Ja.
Was war los?
Es gibt ja diese schöne Firma Schwarzstein, quasi die Schwesterfirma zu Schwarzfels, die ETF macht.
Ich habe kurz überlegt, aber ja.
Wir müssen uns ja hier auch ein bisschen der neuen Jugendsprache anpassen, ja. Das Denglische aufgeben. Nee, Blackstone hat einen REIT, und zwar einen nicht börsengehandelten REIT. Kurz B-REIT, also für Blackstone REIT. Und der kauft halt im Wesentlichen...
Im Deutschen Breit.
Bitte?
Oder im Deutschen Breit.
Stimmt, Breit. der kauft im Wesentlichen irgendwelche Wohnimmobilien und ich glaube auch Logistikimmobilien. Also alles mögliche, aber Schwerpunkt, wenn ich mich richtig entsinne, Wohnen und Logistik. Ja. Und in den kannst du eben investieren. Jetzt haben mehrere Leute versucht, ihr Geld abzuziehen. Und Blackstone hat dieses Abziehen, zumindest stand das überall in der Presse, jetzt verboten. Also du kannst dein Geld da jetzt nicht mehr rausziehen, was dann gleich auf Twitter, wie du sagst, erstmal richtig hochgekocht ist. Mhm. Und wir haben auch dazu viele Fragen bekommen, ob wir dazu nicht was sagen können. Wobei so spannend ist es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, denn das ist ein Immobilienfonds im Wesentlichen. Es ist irgendwie klar, dass du da nicht beliebig viel Geld abziehen kannst, weil so schnell kannst du die Immobilien ja nicht alle verkaufen.
Ja.
Und deswegen haben die so eine Grenze drin, dass du maximal 2% vom Net Asset Value pro Monat und 5% pro Quartal rausziehen kannst, weil mehr Cash können sie entsprechend nicht so schnell vorhalten.
Okay, aber 5% im Quartal von deinem Investment, also du hast 100.000 drin, dann darfst du im Quartal nur 5.000 abziehen oder insgesamt? Also wenn du zu den ersten hörst, die sagen, ich will alles verkloppen, dann kriegst du alles.
Genau, insgesamt.
Bis die halt ihre 5% erreicht haben. Okay, das heißt ja dann gleichzeitig für die auch, dass sie halt eine 5% Cashquote vorhalten müssen, quartalsweise.
Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, müssen wir mal reingucken. Vielleicht ist es so, dass du das abziehst, du kriegst erst 3 Monaten. Das wäre jetzt nicht ungewöhnlich, auch im Hedgefonds-Sektor ist das oftmals so. Dann müssen sie nicht ganz die 5% vorhalten. Dann können sie halt sagen, gut, ich weiß, 2% kann ich vielleicht in den nächsten 3 Monaten noch verkaufen.
Vielleicht interessant noch ist zu wissen, wie der Konstruktionsunterschied generell ist, also zwischen börsengelistet und nicht börsengelistet, weil jetzt könnte man sich ja denken, das macht ja keinen Unterschied, aber wenn du einen börsengelisteten REIT hast, der ist ja viel, viel liquider, weil da werden ja nur die Aktien gehandelt. Das heißt, wenn du deine REIT-AG-Aktien loswerden möchtest, dann kannst du die einfach auf den Markt werfen, die kauft dir jemand ab. Wenn ganz viele Leute verkaufen wollen, dann stürzt halt der Kurs. Aber das ist immer liquide, weil es auf der anderen Seite, außer es gibt auf der anderen Seite niemanden mehr, der es kaufen will, aber dann kann der Kurs ja auch nicht mehr fallen, sondern der stagniert dann halt einfach. Genau. Und bei so geschlossenen Gesellschaften, wo keine Börse dazwischen ist, da handelst du ja quasi mit der Fondsgesellschaft.
Ja.
Und die Fondsgesellschaft, die muss ja dann, also die ist dann quasi verantwortlich dafür. Also die Fondsgesellschaft ist dann automatisch sozusagen die Käuferin und kauft dir die Anteile ab und gibt dir dann eine Cash-Auszahlung. Und die besorgt sich das Cash, indem sie halt die Immobilien verkaufen muss. Also das System ist halt anders, ne? Also bei dem einen, beim börsengelisteten, werden nur die Aktien gehandelt. Und da kann es dann halt höchstens zu einer Diskrepanz, was wir ja schon öfters im Podcast gesprochen haben, zwischen dem Net Asset Value, also dem Wert der Immobilien da drin kommen und dem Wert an der Börse. Aber die Fondsgesellschaft oder die REIT AG ist nicht dafür verantwortlich, die Kohle ranzuschaffen, um dich auszuzahlen, ne?
Genau so ist es. Und das könnte sie eben auch nicht in beliebiger Höhe. Deswegen ist es irgendwo klar, dass es solche Auszahlungsgrenzen geben muss, wenn das Ding nicht börsengehandelt ist. Wenn es börsengehandelt ist, wie du sagst, dann handeln wir beide die Aktie. Die Firma selber ist davon erstmal in erster Runde nicht betroffen.
Ja. Aber deswegen bin ich auch deutlich mehr Fan von sowas.
Ja, aber das, was ich ja das Witzige finde, ist, die Frage sollte vielmehr sein, warum heben denn die Leute plötzlich alle das Geld ab? Warum geben die denn alle ihre Voranteile zurück? Hm. Und wenn du dir die Börsengehandelten,
also ganz klar, Holger, buy high, sell low. Das kennt doch jeder.
Ich kenn's auch, mach's ja nicht anders den ganzen Tag. bin da von einem deutschen Asset Manager geschult worden, einem ganz bekannten Premium Manager. Nee, ich glaube, der Punkt ist, die Leute glauben einfach dem Net Asset Value, den die Immobilienfirma, in dem Fall der Blackstone REIT, dem die berichten, die glauben den nicht. Der ist wahrscheinlich viel zu hoch. Und dann kann ich ja, wenn ich jetzt zurückgebe, kann ich zu diesem extrem hohen Wert aussteigen. Weil wenn du dir, ich hab das gestern witzigerweise zum Spaß gemacht, ich habe mir angeguckt, den Net Asset Value Discount von deutschen Immobilienfirmen.
Ja, und?
Vonovia 60%.
60? Nein.
Also entweder habe ich mich falsch verrechnet und ich werde es heute Abend auch noch auf Social Media posten. Das heißt, dann können mich alle Leute dort zerstören. Aber ich kann dir die genaue Zahl sogar sagen. Gib mir eine Sekunde.
Also das heißt eigentlich, um es in den Worten von Warren Buffett zu sagen, du könntest einen Dollar für 60 Cent kaufen.
Solange du halt glaubst, dass dieser einen Dollar wirklich einen Dollar wert ist, ja.
Ja, genau. Also wenn du denkst, dass das Immobilienportfolio so viel wert ist, wie Vonovia es quasi in ihren Büchern stehen hat.
Genau.
Okay, krass. Also ich hätte jetzt bauchtechnisch, hätte ich geschätzt, mal so um die 20% oder so, aber
62,5, um genau zu sein. Und die TAG-Immobilien übrigens 73,3.
Das ist krass. Also das ist echt krass, ja. Lustigerweise haben wir da gestern auch im Stream drüber gesprochen und jetzt gibt's ja zwei Möglichkeiten, ne? Entweder perfekte Einstiegsgelegenheit, um günstig zu kaufen, oder absolute Bubble. Und oder eine Mischung aus beiden.
Oder eine Frage Mischung, ist halt, passiert gar nichts.
Ja gut, irgendwann muss sich das ja wieder annähern oder irgendwann wird es sich annähern, sagen wir es mal so. Oder? Rein aus Marktmechanismen. Also du wirst ja, also ich glaube, solche großen Diskrepanzen zwischen dem Net Asset Value und dem, was an der Börse gehandelt ist, sind ja nicht langfristig haltbar, oder? Also, oder nicht langfristig stabil, sagen wir es mal so.
Es gibt tatsächlich ein paar Ausnahmevehikel, bei denen so ein Discount lange besteht. Nämlich zum Beispiel bei den börsengehandelten Hedgefonds-Feedern. Es gibt Pershing Square, das ist quasi eine Aktie, die in den Hedgefonds von Bill Ackman, den man vielleicht aus der Presse kennt, investiert. Und das Ding handelt im Moment, kann sich auswendig sagen, aber auch, glaube ich, 30% Discount und hat eigentlich on average immer so 20% Discount gehabt. Also es kann schon sein, dass sowas lange Zeit fortbesteht. Dass 70% lange Zeit fortbestehen, wäre aber schon krass, da gebe ich dir recht.
Guck mal, es geht ja schon quasi in die Richtung, dass wenn das so lange fortbesteht, dann werden Investoren ja sagen, okay, jetzt cash ich aus zu den vermeintlich hohen Bewertungen, jetzt mal im Vergleich also zum Net Asset Value. Und klar, ich meine, dann kannst du es natürlich machen wie der Breit, also der BlackRock REIT, Blackstone REIT, sorry, und einfach dicht machen, aber da hast du ja auch sehr wahrscheinlich regulatorische Auflagen, ne? Du darfst ja sehr wahrscheinlich nicht auf Ewigkeiten dicht machen.
Nö, du kannst eben jedes Quartal deine 5% abziehen und die müssen halt dann Immobilien verkaufen. Das Problem ist halt, wenn sie das dann machen und sich rausstellt, dass die Immobilien weniger wert sind, als der Net Asset Value andeutet, dann werden sie den entsprechend langsam nach unten korrigieren müssen.
Ja, müssen eine Sonderabschreibung machen. Aber ja, spannend. Aber im Endeffekt ist das ja so ein bisschen eine Wiederholung von dem, was ja schon 2007 oder eher 2008 und fortfolgend passiert ist. Da hatten wir in Deutschland ja dieses Spezialkonstrukt des offenen Immobilienfonds. Also es gab ja geschlossene Immobilienfonds. Das ist ja das im Endeffekt, was dieser Blackstone REIT ist, der quasi nicht börsengehandelt ist, wo du also nur an die Fondsgesellschaft rangehen kannst und über diese dein Geld zurückbekommst. Und meistens auch gibt es da feste Laufzeiten. Also da werden gewisse Immobilienprojekte gemacht, die dauern x Jahre und so lange ist dein Geld quasi dort eingefroren. Und dann gab es ja diese offenen Immobilienfonds, wo quasi die Fondsanteile über die Börse gehandelt wurden, aber die du auch trotzdem an die Fondsgesellschaft zurückgeben kannst. Und da kam es ja genau zu diesem Liquidity Crunch auch, also wie jetzt, ne? Dass die ganzen Fonds nicht mehr genug Geld, also Cash-Reserven hatten, um die Investoren auszuzahlen und in der denkbar schlechtesten Situation, nämlich in der Finanzkrise, anfangen mussten, ihre Immobilienportfolios zu verkaufen. Und die haben ja dann auch diese Option gezogen, zugemacht zu werden. Also waren die offenen Immobilienfonds quasi geschlossen. Und seitdem ist der Markt auch, glaube ich, ziemlich zusammengestampft. Ne? Also früher waren die Volumina, glaube ich, viel größer in diesen offenen Immobilienfonds. Jetzt gibt es die zwar immer noch, wieder mehr, habe ich das Gefühl, aber damals hat sich das schon stark reduziert. Also es gab so ein paar Überlegungen. Ich glaube, so ein Deutsche Bank Grundbesitz und Deutsche Bank Grundbesitz Europa, die gab es damals auch schon. Und die gibt es auch heute noch, aber viele wurden abgewickelt. Der bekannteste oder einer der bekanntesten war der SEB Immo Invest. Das weiß ich deswegen so gut, weil...
Wenn du investiert warst?
Ich nicht, aber tatsächlich, ich habe ja im Finanzvertrieb gearbeitet, habe ich ja erzählt, nach dem Abi, und den habe ich tatsächlich meiner Mutter ins Portfolio gelegt. Das war sehr bitter, ja. Ich habe sie später mit meinem eigenen Geld für Verluste ausgeglichen, muss ich an der Stelle nochmal sagen, um hier nicht als ganz ehrenlos dazustehen. Aber der ist dann eingefroren worden. Und in diesem Finanzvertrieb gab es eigentlich so eine Storyline, die durchgängig erzählt wurde, so, das ist eine sichere Sache, der macht safe seine 5% pro Jahr. Um Holger zu zitieren, what could possibly go wrong?
Witzig, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich auch von Blackstone zu dem REIT ist so ein PDF zirkuliert, das die an ihre anscheinend ihre Advisor rausgegeben haben, wo dann auch nochmal steht, ja, beruhigt die Kunden, das Ding macht so und so viel pro Jahr bisher gemacht, es gibt keinen Grund zu glauben, dass...
Naja, ich meine, das Fondsprospekte und so, da steht sowas natürlich nicht explizit drin, ne? Aber wenn dir das halt so eingetrichtert hat, ich meine, kam gerade aus dem Abi raus, ne? Und dann zeigt man dir einen Chart, der quasi so mit dem Lineal gezeichnet ist, more or less, ne? So wunderschön von links unten nach rechts oben. Immer wieder mal so ein paar Einknicke, das waren dann die Dividendenausschüttungen und das war's. Ja, und kaum hatte ich das verschiedenen Kunden angeboten gehabt, inklusive meiner Mutter, gab's Finanzkrise, alles war dicht. Fonds wurden abgewickelt. Ich glaube, der ist bis heute noch nicht vollständig abgewickelt, wenn ich mich irre. Also da kommen immer wieder so ein paar Cash-Auszahlungen immer wieder hinterher, ja.
Das dauert teilweise ewig, bis auch für Firmen, die insolvent gehen, bis die dann am Ende vom Markt verschwinden, kann's durchaus mal 10, 15 Jahre auch dauern.
Ja. Ich glaube, wir müssen ja im Podcast eine eigene Rubrik Immobilienaktien einführen, oder? Es gibt eigentlich in letzter Zeit keine Folge, wo wir nicht über Immobilien sprechen, aber es ist, glaube ich, derzeit ein echt sehr, sehr spannender Sektor, ne?
Immobiliengeflüster, neuer Podcast, startet nächste Woche.
Genau. Naja, aber, oder? Ist das immer schon so gewesen? Ich habe das jetzt besonders auf dem Schirm irgendwie, aber...
Ja, ich glaube, die sind halt, das ist irgendwie vielleicht das Logischste, dass das betroffen ist von steigenden Zinsen, das kann irgendwie jeder nachvollziehen. Und Immobilien sind ja sozusagen das heiligste Asset aus der Sicht von deutschen Privatanlegern gefühlt.
Ist das eine rein deutsche Sache, hast du das Gefühl? Also nee, ich kenne mich da vom Sentiment in anderen Ländern nicht so aus, aber.
War überspitzt formuliert, aber ich meinte eher so die Richtung, wenn du die Leute auf der Straße draußen fragst, welches Investment risikoreicher ist, ein Immobilieninvestment oder ein Aktieninvestment, dann, ich habe es nicht durchgeführt, aber ich wette mit dir, dass ein deutlicher Großteil sagt, Aktien sind risikoreicher.
Ah, ganz klar. Aber ist das denn so falsch, wenn du alleine Risikokennzahlen nimmst wie eine Vola oder so? Gut, da hast du natürlich den Messfehler bei Immobilien, dass die nicht sekündlich gehandelt werden, aber...
Genau, das ist ja das, irgendjemand hat das schön auf LinkedIn, glaube ich, als Volatility Laundering bezeichnet. Also in dem Moment, wenn du in Sachen investierst, die eben nicht dauernd gehandelt sind, die schwanken natürlich auch, aber du siehst es halt nicht und fühlst dich besser. Der Vergleich ist wahrscheinlich grundsätzlich schon, was ist eine Immobilie, was ist eine Aktie? Also vergleiche ich jetzt eine Immobilie in München mit Wirecard oder,
Ja, ich würde mich da auf denselben Markt gehen. Also würde sagen, Immobilien in Deutschland, vielleicht noch festlegen, Gewerbe oder Wohnen. Und dann vergleichen mit Aktien Deutschland. Aber ja, ich stimme dir zu, ist natürlich nicht so einfach. Also ich kann dir jetzt mal ein bisschen was von Immobilienvolatilität erzählen. Ich habe dir erzählt, dass hier die Wohnung, in der ich bin, hier in Paris, dass die jetzt verkauft werden soll. Ne? Mhm. Ich habe ja auch selbst mal gezögert, sollen wir die kaufen oder nicht, weil irgendwie hat sich schon super viel Charme. Aber schlussendlich haben wir uns dann dazu entschieden, das nicht zu machen, weil wir uns gesagt haben, boah, wenn wir dann irgendwann zusammen in Berlin wohnen und dann eine Wohnung in Paris und das ist ein Gebäude von 1720, das heißt, hier ist immer irgendwas kaputt, du musst immer irgendwas machen und um den Wert zu heben, müssen wir viel investieren, bla bla bla. Jedenfalls, wir haben es nicht gemacht und der Verkäufer hat es uns damals angeboten oder so, hat es mal überschlagen, ein bisschen gerechnet hin und her, 740.000. Also hat es eine Spanne 740 bis 780.000.
Super sportlich. Darf ich fragen, wie viel Quadratmeter?
Willst du gar nicht wissen, so wenig. Nee, es sind 51 Quadratmeter. Also bis bei 12.500 ungefähr pro Quadratmeter. Und dann sind aber noch einige Quadratmeter, die nicht gezählt werden, weil die unter Dachschrägen sind. Und da wollte er halt auch nochmal was dafür haben. Die wollte er dann zur Hälfte oder zu einem Drittel angerechnet haben. Und das war mir dann, wo ich mir gedacht habe, fair, also diese Dachschrägen haben natürlich auch irgendwo einen Wert, aber diesen Wert musst du heben. Da musst du also nochmal investieren. Und da hatte ich keine Lust drauf. Also ich habe auch null Erfahrung. Ich würde mich von jedem Handwerker würde ich über den Tisch gezogen werden.
Same here.
Gerade in Frankreich. Und naja, jedenfalls, jetzt war letzte Woche, hat er drei Agenturen herbeordert. Und die erste Agentur, also Makler herbeordert. Mhm. Und der erste Makler hat ihm einen Preis genannt von 575.000. Also mal locker 200.000 drunter. Und daran siehst du mal, was es da für eine Volatilität gibt, ja. Für den hat er sich nicht entschieden, dann ist noch später, sind noch zwei andere Makler gekommen, aber die Größenordnung, die er mir genannt hat, diese rund 740, war wirklich so die Obergrenze. Und da kannst du dir mal überlegen, so innerhalb von zwei Wochen mit 200.000 verloren, jetzt mal rein theoretisch, ne? Also es ist jetzt einfach nur, wenn du jetzt an der Börse wärst und eine Order reinkriegen würdest, ne? Dann würde die 200.000 Differenz machen. Und das mal zum Thema Immobilienpreisvolatilität.
Vielleicht hat sich der auch gedacht, Moment, den Typen kenne ich doch von YouTube, der kann sich doch das locker leisten.
Vielleicht, das weiß ich nicht, aber ich glaube, der versteht das gar nicht so. Ich habe ja damals, ich ein bisschen Schlitzohr-Move gemacht, ich habe ja einen Arbeitsvertrag auch, ne, in der Firma, halt ganz normal.
Klar, du bist Angestellter.
Genau, ich bin angestellt, also mit Arno halt als Geschäftsführer und da habe ich halt ein bisschen verschleiert, dass ich Eigentümer von dieser Firma bin, habe halt einfach nur meinen Arbeitsvertrag gezeigt, weil sonst hätte er gefragt, was ist das für eine Firma und ein bisschen heikel und Risiko. Ich dachte, ich bin in so einem deutschen Medienunternehmen angestellt, hier ist der Arbeitsvertrag. Deswegen wollte ich ihm das nicht so sehr auf die Nase binden, dass ich da maßgeblich irgendwie einen Einfluss habe. Ja.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Eigentlich bist du quasi nur Arbeitnehmer bei Finanzfluss und Arno ist dein Chef.
Genau, also in der Mailsignatur steht er auch als Geschäftsführer drin. Ich finde das so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also
ist er ein netter Chef?
Geht, ja. Er lässt mir viele Freiheiten, ja. Darf während den Arbeitszeiten mal Podcasts machen, die komplett außerhalb der Reihe sind und so.
Sehr schön.
Ja, das soweit zum Thema Immobilien. Also was passiert jetzt mit Blackstone? Wird da jetzt eine Kettenreaktion kommen? Next Lehman, Hashtag Next Lehman, so wie Credit Suisse es war und die Amerikaner. Das UK Pension System?
Ich glaube es nicht. Also gibt jetzt keinen Grund, warum das irgendwie einen Lehman-Moment erzeugen sollte. Ich meine, es wäre quasi für die das Schlimmste, wenn einfach alle Leute das Cash abziehen und die Immobilien auf den Markt schmeißen müssen, sofort, was dann irgendwie den Preis der Immobilien massig nach unten treibt. Aber da du halt nur 5% pro Quartal abziehen darfst, existiert diese Möglichkeit ja eher nicht. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass im Sommer Leute aus dem Blackstone-Vorstand auch signifikante Volumen von eigenem Geld, ich erinnere mich, ich glaube, es waren 100 Millionen von dem einen, in dieses Ding investiert haben.
Okay.
Das könnten sie natürlich einfach machen, um Vertrauen zu erzeugen. Andererseits, 100 Millionen Geld. ist schon im Zweifelsfall eine größere Nummer, selbst wenn du
deutlich nur um deinen Job mehr verfügen
hast. Genau. Dementsprechend, vielleicht glauben die auch wirklich dran, dass sie das halt jetzt aussitzen, dass Zinsen in 2 Jahren wieder fallen und Immobilien dann auch wieder moon gehen, wer weiß.
2 Jahren denkst du, ja? Das ist so deine Einschätzung. Ich hab gesagt,
vielleicht glauben die das. Der Markt preist für 2023 in den USA Zinssenkungen.
Ja, genau. Also das hatte ich auch so im Gefühl gehabt, dass sobald das Thema Inflation mal ein bisschen abgefrühstückt ist, und das wird es ja größtenteils durch stabile Energiepreise sein, dass dann die Zentralbanken wieder ins Brrr übergehen könnten.
Da hätte ich jetzt bloß ein Gegenargument noch. Und das
ja, gerne.
Wär das einzige zweite Marktthema, was wir vielleicht noch unbedingt ansprechen sollten. Ich hat's gestern, glaube ich, oder so gelesen. Es gibt in Deutschland eine Androhung von Streik. Hast du es auch mitbekommen?
Ja, ich habe deinen Screenshot gesehen, ja. Das ist crazy, ja, erzähl.
Die EZB-Mitarbeiter sind mit ihrer Lohnerhöhung nicht zufrieden. Sie haben knapp über 4%, ich glaube 4,07 oder so, angeboten bekommen. Und sie wollen aber 8 und sagen sie, das ist ein Reallohnverlust, die Inflation ist viel höher, also die Lohnerhöhung muss viel größer ausgehen.
Ja. Ziemlich scheiße, ne? Wenn deine Arbeitnehmer sich den ganzen Tag einen Tag aus mit Inflation beschäftigen.
Also ich mich hat das echt so ein bisschen, ich muss gestehen, so fast wütend gemacht, als ich das gelesen habe.
Echt? Warum?
Jetzt nicht,
weil sie die langfristige Inflation nicht betrachtet haben, weil sie in der Vergangenheit wahrscheinlich immer Überinflation.
5-4 Forward anschauen. Nee, ich kann das aus Perspektive von den Mitarbeitern komplett nachvollziehen. Und ich würde natürlich auch, ich will auch eine Lohnerhöhung, die Inflation ausgleicht. Und dementsprechend habe ich mich nicht aufgeregt, weil die das gefordert haben, sondern das
Fundament. Deswegen monetarisieren wir ja den Podcast.
Genau, ne? Stimmt. Ich muss ja endlich hier den Lambo kaufen. was mich aufgeregt hat, ist einfach, aus Sicht der Zentralbank und auch der Fiskalpolitik ist die größte Gefahr jetzt, wie du sagst, die Güterpreise kommen runter, Energiepreise kommen runter, aber Lohnpreisspirale wäre jetzt die Gefahr. Mhm. Und deswegen versucht man ja, den Arbeitnehmern einzureden, bitte nehmt keine hohen Lohnforderungen an, sondern nimmt lieber die 3.000 Euro steuerfrei, die wir da bieten. Das ist eine Einmalzahlung, die ist nicht so schlimm, wie wenn die jedes Jahr dann kommen würde. Ja. Und das ist letztlich das Ziel. Und die Situation ist halt scheiße. Wir sind alle, also alle in Anführungszeichen, es gibt nicht den einen Schuldigen. Wir sind in dieser Scheißsituation gemeinsam. Und die Idee ist halt, dass jeder jetzt in Anführungszeichen ein bisschen zurückstecken muss. Mhm. Und dann finde ich es halt schwierig, wenn dann, wenn quasi die Leute, die eigentlich so an der Spitze sitzen oder an der Entscheidung, ja, irgendwo dran sitzen, nicht mit einem guten Beispiel vorangehen.
Ah, hast recht, ja. Ja, stimmt. Aus dem Blickwinkel habe ich es gar nicht gesehen, ja. Stimmt. Also gerade das Thema Lohnpreisspirale, ja, das wäre nochmal so ein Argument gewesen. Zumal du ja in der EZB ziemlich gut verdienst und korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber ich glaube, du bist, du zahlst auch keine Steuern. Das ist wie wenn du so im EU-Parlament und Co. arbeitest, dann hast du nur Sozialabgaben, aber ich glaube keine Steuern.
Ich glaube, es gibt so eine Europasteuer, 8 oder 9% oder so, wenn ich mich ganz täusche. Ein Bekannter von mir ist in der EZB. Ich kann den mal irgendwann nochmal fragen, wie das genau ist.
Sehr gut.
Und warum er jetzt streiken geht.
Wollte gerade sagen, wie setzt man sowas durch? Gibt es da eine EZB-Gewerkschaft oder so? Die Gewerkschaft der Zentralbanker oder so? Echt?
Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es gibt tatsächlich so eine Gewerkschaft. Und wenn ich mich richtig entsinne, aber das ist wirklich lang her, 2009 oder so, hatten die schon mal gestreikt wegen irgendwelchen Änderungen an ihren Pensionen. Aber das ist jetzt zu lang her, als dass ich mich da an irgendwelche Details erinnern kann. Du weißt ja, ich vergesse schon, welche ökonomischen Zahlen wir letzte Woche hatten.
Ja gut, jetzt stellt sich die Frage, was passiert denn dann? Also hier in Frankreich haben vor kurzem aber die Züge gestreikt. Wir haben ein bisschen Besuch hier erwartet bei uns und niemand konnte kommen, weil die Züge über das komplette Wochenende in Paris nicht gefahren sind. Also richtig krass. Und wir haben jetzt Angst, dass das auch über Weihnachten nochmal passiert, weil wir dann immer die Familie zusammenbringen. Also da merkst du, wenn Menschen streiken, also definitiv, also bei der Bahn. Aber wie sieht denn das bei der EZB aus? Also ich meine, die oberste Riege ist ja sowieso sehr wahrscheinlich nicht tariflich bezahlt. Also Frau Lagarde und Co. werden sie wahrscheinlich nicht streiken. Was ändert das? Die haben dann einfach weniger schön vorbereitete Decks, um es jetzt mal ein bisschen verspitzt zu sagen. Oder Banken sind nicht mehr reguliert von heute auf morgen.
Ja, genau das. Und dann hast du natürlich auch den Handelsdesk, der immer, wenn die Bonds auslaufen, neue Bonds kaufen muss. Es werden ja keine frischen mehr gekauft, aber aus dem alten Programm wird das Geld noch immer hin und her geschichtet. Und es gab mal das Gerücht, das mir von einem EZB-Mitarbeiter selbst zugetragen wurde, dass Herr Draghi damals sogar einen Privatkoch aus Italien angestellt hatte für ihn. Ich weiß nicht, ob Frau Lagarde jetzt auch einen ähnlichen Deal mit jemandem aus Frankreich hat. Mhm.
Und das heißt, okay, also diese Desks würden dann quasi streiken und dann würden keine neuen Wertpapiere mehr gekauft werden. Das wäre schon krass. Ne?
So stelle ich mir das jetzt vor, aber ich glaube, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass auch in der Bank, dass von einem Tag auf den anderen das gesamte Handelsteam jetzt sagt, wir streiken. Im Zweifelsfall kannst du ja sowas dann auch ausgliedern. Es werden ja nicht alle Bonds nur in der EZB gekauft. Ein Großteil wird eigentlich von den nationalen Notenbanken im Auftrag der EZB gekauft und dementsprechend wahrscheinlich sind die Effekte nicht so groß.
Naja. Ja, aber tatsächlich lustiges Thema, ja. Und meinst du, die werden dann ihre 8% bekommen, ja?
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber mehr als 4 vielleicht dann am Ende. Vielleicht kriegen sie. Am Ende ist es dann wieder so, wie es immer bei den Gewerkschaften gemacht wird. Dann heißt es, okay, gut, du kriegst deine 8% gestaffelt auf 5 Jahre.
Ja. Sehr gut. Gut, fair. Aber immerhin, man hat schon mal einen Ausblick. Okay, spannend. Dann hast du noch ein paar News mitgebracht aus der Finfluencer-Szene, die ich ja, also zumindest aus dem Bereich, dem, sagen wir mal, dunkelgrauen Bereich, so die dunklen Gassen, in denen man in der Stadt spazieren gehen kann, die ich gar nicht so mitbekomme. Ich bin immer nur auf den Boulevards unterwegs. Und da hat's geknallt. Erzähl mal, was war da los?
Da hat es tatsächlich richtig geknallt. Also es gibt so ein, oder es gab, gibt es immer noch, eine Firma, die nennt sich Velvet Auto Invest. Ja. Und der Pitch ist, wir haben eine künstliche Intelligenz gebaut, die Futures, ich glaube in dem Fall hauptsächlich Währungsfutures, handelt. Mhm. Und dementsprechend kannst du da investieren und dann handelt unsere KI für dich. Und das hört sich jetzt erstmal shady an, ist es aber gar nicht unbedingt. Also es gibt Fonds, die mit sowas laufen. Full Disclaimer hier, Studenten von mir, die ich so ein bisschen beim Aufbau sozusagen nicht bei der KI unterstütze, die haben so ein ähnliches Programm, sind mit Zeno Funding sogar unterwegs, also dem Trade Republic Erfinder sozusagen, wie er sich immer nennt. Aber hier die andere Geschichte ist, dass die haben es eben sehr komisch aufgesetzt. Der Signalgeber, also ihre Firma war in Zypern, der Broker war in Australien. Und dann eines Nachts vor ein paar Tagen hat wohl der Algo komische Sachen gemacht und die Portfolien sind 80-90% abgerauscht.
Crazy und nachhaltig. Also das Geld ist weg.
Das Geld ist jetzt weg. Das Geld ist weg. Und
das sieht auf der Webseite aber noch nicht so aus. Also ich bin da jetzt gerade am drüber havern. Das sieht aus, als würdest du 10-mal die Rendite vom S&P 500 machen.
Ja.
Sorry, 6-mal.
Klick mal auf über uns, die Gesichter der Leute sind plötzlich alle verschwunden.
Ah, echt? Okay, die sind jetzt auf dem Jobmarkt. Aber das kann man ja herausfinden mit Wayback-Maschinen. Das ist ja so eine Webseite, wo du in der Zeit zurückreisen kannst. Und man findet es ja schnell raus, wer dahinter stand. Okay, krass. Velvet was founded in 2018 in Stuttgart, Germany.
Ja.
Also, sag ich dir von Zypern und so weiter, aber das ist nur das Konstrukt. Also, es ist eine Made-in-Germany-Ingenieurskunst.
Genau, das Problem ist, du kannst sowas auch in Deutschland machen, aber da musst du dich halt mit der Regulatorik auseinandersetzen. Das ist relativ einfach am Ende, da brauchst du ein Haftungsdach, den zahlst du ein paar tausend Euro im Monat und dann kannst du das unter dem Haftungsdach Deutschland legal in Anführungszeichen anbieten. Wenn du das halt nicht machen willst, dann machst du immer so eine komische Konstruktion und gehst irgendwie über Zypern, berufst dich dann, glaube ich, auf Freiheit von Services in der EU und bietest du es von da aus an. Ob das dann immer so ganz legal ist, I don't know, aber es ist sicherlich das schlankere und günstigere Setup.
Naja, okay. So, und was haben jetzt die ganzen Finfluencer damit zu tun? Du hast mir die Trustpilot-Seite geschickt. Dort hagelt es derzeit gerade 1-Sterne-Bewertungen. Und es werden auch diverse Finfluencer namentlich genannt, die das empfohlen haben.
Ja, ich glaube, dass das fundamentale Problem ist, grundsätzlich ist es ja völlig legitim, wenn man sagt, man ist Finfluencer und nimmt Geld an, um für Sachen zu werben. Das kann man halt dann eben wieder über Affiliate machen oder indem man sich für sponsern lässt oder so, ist glaube ich, alles in Ordnung. Das Problem ist halt, dass ich finde zumindest, dieses Setup hat von Anfang an nicht nach Betrug gerochen. Ich glaube auch nicht, dass es Betrug war. Die haben einfach ein Algo gebaut und der ist ihnen über den Kopf gewachsen.
Der hat versehentlich das ganze Geld auf deren Konto überwiesen oder zu Alameda Research. Egal.
Ja, also das kann natürlich auch sein, aber liest sich für mich jetzt ehrlich gesagt so, es hatten die da einfach, die haben sich so ein Package aus dem Internet runtergeladen, dann kann man mal so ein Random Forest schätzen lassen. Wenn du ein bisschen programmieren kannst, ist es nicht schwer. Das Ding aber vernünftig zu machen, ist sauschwer und das können halt die wenigsten, braucht jahrelange Erfahrung. Und da waren sie wohl etwas zu optimistisch, was ihre eigenen Fähigkeiten da betrifft. Und der Werbetrick von denen war, die sind auf Influencer zugegangen und haben gesagt, hey, wir geben dir 750 oder 1000 Euro. Du musst es aber auf dieses Ding überweisen und sagen, du testest das jetzt hier und postest dann die Performance und zeigst halt, wie es funktioniert.
Okay. Schon wieder eine Möglichkeit, wo wir mögliche Einnahmen haben, auf der Strecke liegen lassen. Ich habe das Gefühl, die guten Deals gehen alle an mir vorbei.
Die gehen alle an Finanzlos vorbei, genau. Also ja, ich finde das jetzt, per se finde ich den Marketing-Trick ja auch völlig in Ordnung. Ich glaube halt einfach, man muss sich in dem Moment, wo man sowas bewirbt, was so ein Hochrisikogeschäft ist, immer bewusst machen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht null ist. Ich meine, selbst professionelle Hedgefonds fliegen mal von einem Tag auf den anderen in die Luft, wenn die da einen Scheiß bauen. Und deswegen finde ich es immer etwas schwierig, vor allem mit denen, wie du sagst, der 6-mal den S&P outperformen oder so auf der Website. Finde ich einfach das Marketing zu krass und zu wenig auf die Risiken hingewiesen.
Ja, klar. Ja, spannende Sache. Wobei dieses geschenkte Geld, das machen Broker auch immer ganz gerne, dass sie dir quasi Geld schenken und sagen, hier, trade mal ein bisschen damit und zeige, wie man investiert und so. Hier habe ich irgendwas gesehen von wegen Social Trading, aber Social Trading ist es kein, sondern es ist wirklich so Algo-Trading, ne?
Genau.
Also algorithmisches Handeln.
Das Setup ist aber, glaube ich, ähnlich. Also beim Social Trading ist es doch so, da kannst du einen anderen Menschen, der da handelt, aussuchen und dich kopieren, an den linken. Genau. Und die haben es so aufgesetzt, sie haben quasi einen Signalprovider in Zypern, der zeugt Kauf- und Verkaufssignale. Und du musst dich beim normalen Broker, also das hat nichts mit denen zu tun, da musst du dich anmelden und dann kannst du die kopieren. Also irgendwo ist es Copy-Trading, aber eben nicht von einem Menschen, sondern von so einem Algorithmus.
Okay. Ah ja, okay, verstehe. Und du kaufst das Zeug dann über deine, keine Ahnung, Trade Republic App oder sowas?
Genau, über diesen australischen Broker wird es dann automatisch gekauft.
Und, ach so, du musst dann beim Broker aber den Account aufmachen.
Ah, genau, okay, verstehe. Genau. Mhm. Und das fand ich vielleicht noch ganz witzig. Ich habe mich dann auch mit meinen Studenten unterhalten, wie sowas passieren kann. Und die haben mal erklärt, also die Hälfte der Zeit ist Moment, eigentlich...
Du bist der Professor, ne? Nicht, dass du es hier
genau, verwechselst. Genau, ich betreue die ein bisschen. Das sind ehemalige Studenten von mir.
Aber deine Studenten erklären dir, wie das funktioniert.
Meine Ex-Studenten. Ich habe die gefragt, wie sowas passieren kann. Und dann da kam so ein bisschen das Feedback. Also die Hälfte der Zeit brauchst du, um dich mit dem Algo zu beschäftigen, damit der nicht in die Luft geht. Aber die andere Hälfte der Zeit, also wirklich fundamental aufwendig, Abgleich mit dem Broker. Also... du musst dir immer die Trades reinziehen, die offen sind bei deinen einzelnen Kunden. Dann gucken, sind die alle geschlossen worden, obwohl du die schließen wolltest. Also solche Fehler abfangen. Es könnte auch sein, dass die hier zum Beispiel so ein Fuck-up hatten, diese Fehler nicht richtig abgefangen haben, dann einfach Positionen nie zugemacht wurden. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, vom Programmier- und Denkaufwand her extrem groß und
ja, crazy, ja. Aber es ist echt komplett an mir vorbeigegangen. Also ich habe so ein paar Posts auf Instagram gesehen von wegen so Warnungen und so weiter, also unter anderem auch von dir. Und dann hast du mir gestern diesen Link geschickt heute ins Skript reingepostet, wo ich dachte, okay, krass. Ein weiteres Ding, was echt hardcore beworben wurde von allen möglichen Influencern, gut, das ist jetzt, würde ich jetzt auch nicht sagen, Betrug oder so, oder ist eigentlich eher so nach dem Thema dumm gelaufen, das ist Timeless. Kennst du das?
Ja, es stimmt. Hatte ich gestern gelesen. Erzähl's mir nochmal. Ich fand's
Collectibles. Krass. Also bei Timeless kannst du in Collectibles investieren, also dir ein Hundertstel von einer Rolex kaufen oder ein Tausendstel von einem Ferrari oder was auch immer. Und da ist tatsächlich jetzt jemand eingebrochen, der deren Tresor geknackt hat und die Uhren gestohlen hat. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Muss dazu sagen, da gab es aber keine 90% Verlust. Ich glaube, die sind versichert gewesen zum Einkaufswert. Das heißt, deine Gewinne sind futsch, wenn es denn welche gab da drauf. Aber das investierte Geld sollte eigentlich Bestand haben und so. Und es ist eigentlich ziemlich lustig, weil ich habe dir vor kurzem mal unseren Skript geschickt zum Thema Alternative Investments. Also haben wir ein Video zu produziert, was wir bald publishen wollen. Und da haben wir das Thema Collectibles auch am Rande angekratzt, weil wir... Das wäre zu weit gegangen, wenn wir es mit dort aufgenommen hätten und wollten da ein eigenes Video dazu machen. Und Markus hat halt schon angefangen, in diese Richtung zu recherchieren und hat auch sich mal mit dem Kontrahentenrisiko auseinandergesetzt und so. Und dann hat er mir einfach nur den Link geschickt und hat gesagt, so das Thema Kontrahentenrisiko brauche ich jetzt nicht mehr erklären, ist gemacht. Und von daher spannende Sache, ja. Also nicht alles, was Influencer bewerben, ist gut.
Weißt du, ich glaube sogar, dass der Einbruch vielleicht sogar für die Kunden eine gute Sache war.
Ja, meinst du, weil wir haben einen Wert verloren zwischendurch, die Uhren?
Also, wenn du dir eben marktgehandelte Sachen anguckst, dann stellst du fest, dass alles, was die letzten Jahre massiv gestiegen ist, dieses Jahr extremst eingebrochen ist. Das beweisen die halt auf ihren Webseiten nicht unbedingt aus. Das ist ja genau das Gleiche wie der Blackstone REIT. Also der Blackstone REIT, der NAV, ist weiter konstant. Die Marktpreise von Immobilien fallen zwar, aber Blackstone hat die besten Immobilien von allen. Das sind die nicht fallen. Genau. Dementsprechend, je nachdem, wann diese Uhren gekauft worden sind, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht für die Kunden, wenn sie jetzt zum Einkaufswert dann nochmal rauskommen.
Weiß ich nicht. Also, so wie ich Versicherungsgesellschaften kenne, werden sie sehr wahrscheinlich das Minimum zwischen Einstiegskurs und aktuellem Wert bezahlen.
Also, das wäre natürlich dann blöd.
Ich glaube nicht. Also, ich kann mir keine Versicherung vorstellen, die dir Profits auszahlt. Außer, wir reden hier von irgendwelchen börsengehandelten Versicherungskontrakten oder so. Das sind eigentlich mehr Finanzprodukte. Naja, aber spannende Sache. Ja, und jetzt habe ich noch ein Herzensthema, was unbedingt mit in den Podcast muss. Denn ich bin heute Nacht, glaube ich, wach geworden, als du ins Bett bist, so gegen 4 Uhr, weil mein Kopf nur noch AI kannte. Du hast ja gerade gesagt, so einen Algorithmus kreieren. Es gibt jetzt dieses neue Ding, was sehr wahrscheinlich, wovon jeder schon mal gehört hat, was aber super wenig Leute schon getestet haben. Und wir hatten heute Morgen sogar einen Call mit Arno und ein paar Leuten aus unserem Team, um zu überlegen, wie wir dieses Chat-GPT für die Firma nutzen können. Und es gibt da wirklich super viele Anwendungsfälle. Ich hole noch mal kurz aus. Also es gibt ja so eine Firma, die heißt OpenAI, von der ich zugegebenermaßen nichts wusste. Also keine Ahnung, was das ist. AI hat mich bisher nie interessiert. Das war für mich immer nur so ein bisschen smarte Datenbanken oder so. Weit gefehlt. Die haben jetzt so einen Chatbot, so eine Beta-Version veröffentlicht. Der heißt ChatGPT. Und das ist einfach nur so ein Chatfenster und den kannst du alles fragen, was du willst. Und ich habe damit angefangen, so ein bisschen dümmlich, hätte ich fast gesagt. Ich stelle dem einfach eine Frage, die ich auch hätte ergoogeln können, weißt du? Und kann er dir ganz gut beantworten, wie so ein Siri, eigentlich schon deutlich intelligenter als Siri. Und aber was du den tatsächlich fragen kannst, ist, der erstellt dir kompletten Content. Also ich habe ihn zum Beispiel mal gefragt, ich war gestern im Stream mit Summit, dem Gründer von Parkett. Wir haben einen Weihnachtspulli-Stream gemacht, weil er so einen schönen Lüde Weihnachtspulli hat. Da habe ich gesagt, ich habe auch welche, lass uns zusammen streamen. Und naja, und er hat mich da reingebracht und hat mir gezeigt, dieser Bot kann dir komplette Texte erstellen. Ich habe ihm zum Beispiel gesagt, bitte schreib einen Text auf Deutsch, warum investieren in ETFs sinnvoll ist. Dasselbe habe ich dann auch mit CFDs gemacht, ne? Und so weiter. Und er erzeugt dir dann wirklich einen Text, den du quasi copy-pasten, publishen könntest. Also wirklich super beeindruckend. Dann hat somit mir gezeigt, wie du damit komplette Skripte, also hat gesagt, gib mal ein, please write a code script for my website to make it snow. Und er hat dann wirklich angefangen, mir dann ein komplettes Skript runterzuschreiben, womit ich es auf unserer Webseite schneiden lassen kann. Und dann hat mir jemanden im Chat, der gesagt hat, ja, ich hätte es lieber so und so gemacht, dann sagst du dem, mach bitte so und so, nutze animated frames oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Habe ich gesagt, please use animated frames. Der hat das komplette Skript umgeschrieben. Und nur solche Sachen, also es ist komplett crazy.
Ich habe den tatsächlich noch nicht benutzt, aber ich blicke dem jetzt mit Freude entgegen.
Wir haben Geschichten schreiben lassen. Ich habe gestern mit meiner Frau, haben wir da spaßhalber ein bisschen reingegangen und dann habe ich gesagt, bitte kreier mir eine lustige Unterhaltung zwischen Elon Musk und Emmanuel Macron zum Thema künstliche Befruchtung. Und es war genial. Ich kann es dir mal rüber. Okay, gut, es war Französisch, zugegebenermaßen.
Dann kann ich es lesen. Aber es gibt ja DeepL, also schick's mir rüber.
Genau. Oder Chat. Nein, einfach nur mal den Bot zurück. Kannst du dir echt nur mal zurückschreiben lassen. Und es war so funny. Also da kann man wirklich solche Sachen wie Elon Musk hat revolutionäre Ideen. Lass einfach Spermien und Eizellen ins All schießen. Dort haben sie eine krassere energetische Ladung und dort machen wir dann die Fusion und Macron dann so, ja, das ist eine sehr gute Idee, vielleicht sollte ich das auch für meine Kinder, also meinen Babywunsch anwenden und nur solche Sachen, das ist genial. Also, oder du schreibst halt so Stories, kann ich dir nachher mal machen, über Freunde von dir, weißt du, ich habe gesagt, schreib eine Horror-Story über ein befreundetes Paar, die sich jetzt gerade verlobt haben und sie soll das Opfer sein und er soll der Täter sein und dann kam da wirklich so eine komplette Story raus, dass sie halt kurz vor der Hochzeit in Marseille und so weiter und er wurde irgendwie so zum Zombie und fällt über sie her und ganz krass, also.
Rec 3, erinnere ich mich, gibt's einen Film zu.
Ja, genau. Naja, so mega, mega geil. Und auch hier unsere Podcast-Ideen, habe ich auch mal gefragt. Please suggest some podcast ideas for financial podcasts in German.
Wollte ich auch gerade sagen, wir brauchen uns eigentlich nicht mehr über Themen Gedanken machen, wir können einfach diesen Chatbot fragen.
Ja, kein Spaß. Also somit hat mir das mal geschickt. Also komplett crazy.
Darf ich zwei Sachen dazu fragen? Wenn du mit dem sprichst, ist das quasi einfach nur ein Text, erzeugt der nur Text oder spricht der auch mit dir? Also kannst du sagen Hallo
nee, und Text. Dann
sagt Text, okay.
Also der antwortet schon mit Hallo, aber geschrieben halt.
Genau, aber kannst du ihn fragen zum Beispiel, wie er sich fühlt oder solche Sachen?
Kannst du, ja. Du kannst machen, also fragen, was du willst. Es gibt gewisse Dinge, da blockiert er. Also der blockiert schon relativ schnell, sobald es halt so ein bisschen unethisch wird oder sowas. Ja, also
ja,
wenn gut, du zum Beispiel sagst, ich habe eine schwerwiegende Krankheit kurz vor Tod oder sowas in der Richtung, dann wird er sagen, sorry, aber hier verlässt du den Safe Space, bitte nicht.
Okay.
Bitte verlasse den, also nicht verlasse den Bot, aber hier werden wir nicht drauf antworten und solche Dinge halt.
Das ist, glaube ich, wichtig, weil es gibt zum Beispiel, ich glaube, Microsoft war das, wenn ich mich nicht täusche, hat mal so ein Twitter-Chatbot gemacht und gelauncht und das hat irgendwie keinen Tag gedauert, dann wurde dieses kleine Mädchen, Anführungszeichen, komplett zur Rassistin, hat nur noch irgendwie so Zeug gepostet. Ja, es ist komplett explodiert. Die hat halt gelernt mit dem, was man ihr schreibt und dann haben halt manche Leute gesagt, okay, gut, dann lass mal testen, was sie so lernen kann. Aber was ich fast spannender finde, es gab vor ein paar Monaten mal einen Google-Chatbot. Da hat jemand, so eine Art Whistleblower an die Öffentlichkeit ist er gegangen und hat gesagt, er glaubt, dass dieser Chatbot Bewusstsein erreicht hat.
Ja.
Und er hat die Fragen veröffentlicht, wie er mit dem gesprochen hat. Und jetzt überlege ich mal fast, ob ich mal diesem Chatbot dieselben Fragen stellen soll.
Ja, mach mal. War gut, ich denke, sie sind schon sehr, ich bin schon an verschiedenen Stellen an Grenzen gestoßen. Am lustigsten fand ich übrigens den Screenshot, den ich hier geschickt hatte. Da war ich noch nicht bekannt. Ich kann gleich auflösen, warum die Antwort so gelautet hat. Aber ich dachte mir, schreib mir doch mal einen Artikel über FTX. Und dann hat er mir so einen richtig lobenden Artikel über die Kryptobörse FTX geschrieben. Ich sage, okay, gut, ich habe meine Frage nicht richtig formuliert. Habe ich geschrieben, write a blog article in German about the failure of the crypto exchange FTX. Also über, warum die quasi implodiert sind. Der erste Satz, den er mir, also er hat mir so einen großen Absatz geschrieben, der erste Satz, den er schreibt, es ist schwer vorstellbar, dass das Krypto, dass die Crypto Exchange FTX jemals ein Misserfolg sein könnte. Punkt, Punkt, Punkt. Da habe ich gesagt, irgendwie schon ein krasser Griff ins Klo. Somit hat es mir dann erklärt, woran das liegt. Die Daten reichen, also sein Learning-Algorithmus basiert nur auf Daten bis 2021. Das heißt, damals ist die Börse noch nicht implodiert. Das heißt, er hat auch nicht die selbst die AI hatte keine Vorstellungskraft, dass, dass so ein Musterbeispiel, in großen Anführungszeichen, von FTX so großem Tamtam implodieren könnte.
Weißt du, was das für mich irgendwie heißt? Also man kann diesen Bot nicht zum Investieren benutzen, weil das wäre natürlich die nächste Frage jetzt gewesen. Zeig mir ein diversifiziertes Portfolio für die nächsten 10 Jahre.
Da lag er jedenfalls falsch. Das ist ein bisschen, ja, also er kann sich nicht auf Internet quälen. Ich habe zum Beispiel auch echt alles getestet. Alles nicht, aber so meine Vorstellungskraft ist so die Grenze. Und ich habe ihm einen Link geschickt von unserer Website, habe gesagt, bitte SEO-optimiert diese Page. Und er kann halt leider keine Websites und sowas besuchen. Also er kann halt wirklich nur das, was er gelernt hat, und dir daraufhin quasi da quasi antworten. Aber es ist wirklich sehr, sehr crazy, was der dir alles raushauen kann. Also es ist wirklich krass.
Aber das
ist
wahrscheinlich nur zum Test, dass die den Datensatz beschränkt haben. Da weiß ich nicht, wo das Problem sein sollte, diesen Datensatz dauerhaft zu aktualisieren und den dann drauf lernen nicht zu lassen. Es dauert dann halt wahrscheinlich, aber darf ich noch was ganz anderes einschmeißen?
Ja, mach.
Kannst du dich erinnern, als wir letzten Freitag gesprochen haben, dann sind die Zahlen gekommen, dann ist der Markt abgestürzt?
Ja, genau, live. Warum, warte, lass mich kurz erinnern, wegen Arbeitsmarkt, gell, war das.
Genau, ja. It's happening again.
Gerade jetzt, oder was?
Ja, der Markt ist gerade wie ein Stein runter. Ich glaube so, ich kann es so schlecht rechnen, so ungefähr 1%. Warum? Die Produzentenpreise in den USA sind gekommen. Also nicht die Konsumentenpreise, sondern die Produzentenpreise. Und die Antwort ist, wenn ich es auf den ersten Blick hier richtig sehe, wir haben 0,2% im Monatsvergleich erwartet.
0,2% Anstieg der Produzentenpreise.
Genau, es ist 0,3% gekommen. Dementsprechend diese Aussage, die wir gerade eben noch getroffen haben, dass die Güterpreise sich ja stabilisieren, kann man jetzt wieder in Frage stellen. Stimmt. Also die Güterpreisinflation ist gefallen im Vergleich zum letzten Monat. Ich sehe gerade, letzten Monat hatten wir 8%, jetzt haben wir 7,4% auf Jahresvergleich. Wir haben aber 7,2% erwartet, also fällt langsamer, als wir erwartet haben. Und die Kernproduzentenpreisinflation, die ist auch die ist nicht so weit gefallen, wie wir gehofft haben auf Jahresvergleich, und im Monatsvergleich ist es sogar gestiegen.
Oder Europa?
USA, also. USA, aha, USA. Alle, der Markt interessiert nur USA. Alle in Europa ist scheißegal. Verrückt.
Ja, also wir müssen jetzt aufhören, freitags zu streamen. Das wird dem Markt gut tun, zu streamen, sage ich, aufzunehmen, sondern wir müssen das jetzt aufs Wochenende.
Genau.
Dann können nämlich höchstens die Kryptomärkte crashen, aber wir machen den Markt nicht jedes Mal freitags, wenn wir aufnehmen, kaputt.
Es war ja letztes Mal wirklich schlimm. Wir haben aufgenommen, haben gesagt, der Markt ist kaputt. Dann haben wir aufgehört zum Aufnehmen und dann hat sich der Markt komplett erholt und hat wieder flat geschlossen.
Sehr gut, sehr gut.
Schauen wir mal, ob das heute wieder passiert.
Das haben wir gelernt. Vor unserer Aufnahme short gehen, aufnehmen und kurz vor Ende des Recordings Position auflösen.
Das wird die künstliche Intelligenz jetzt machen, wenn sie auf diesen Datensatz trainiert ist.
Ja, wunderbar. Ja, cool.
Eine Frage, zwei Antworten.
Holger, wir haben noch 7 Minuten bis zum, bis wir die Stunde voll haben. Also dürfen auch gerne ein bisschen länger machen. Aber meine Frage an dich, kriegst du es hin, in 7 Minuten zu erklären, was der fundamentale oder die fundamentalen Unterschiede zwischen Optionsscheinen und Optionen sind?
Ich glaube, das schaffe ich hoffentlich in 60 Sekunden.
Sehr gut.
Müssen wir mal stoppen. Eine Option ist, hat man schon mal drüber gesprochen wahrscheinlich, ist das professionellere Produkt und das Produkt, das zuerst da war, können auch Privatanleger handeln, ist aber ein bisschen schwer, muss man sich Zugang zu einer Optionsbörse beschaffen, geht alles, aber geht jetzt nicht über Trade Republic, um es mal so zu formulieren. Und was Banken dann gemacht haben, das war meine Aufgabe unter anderem in der Bank, wir nehmen diese Option, die es eigentlich eher für institutionellere gibt, und zerstückeln die quasi in kleinere Teile und verkaufen diese kleineren Teile, die nennen wir Optionsscheine. Also der Unterschied ist, die Option kannst du über eine Börse kaufen, da kannst du sowohl long als auch short gehen, kannst die Option kaufen oder verkaufen, und den Optionsschein, das ist letztlich eine Inhaberschuldverschreibung von der Bank, da ist das Emittentenrisiko drauf, wenn die Bank pleite geht, dann ist das Ding wertlos und du kannst es nicht shorten, du kannst nur kaufen, bist dementsprechend ein bisschen der Preisstellung der Bank ausgeliefert.
Ja, du kannst aber schon auf fallende Kurse setzen. Also du kaufst dann halt einen Teil von der Put-Option. Also genau. Du kaufst dann quasi fallende Kurse sozusagen.
Genau, du kannst eine Put kaufen, aber du kannst den Put nicht verkaufen. Also wenn quasi der Preis zu hoch ist, dann kannst du nicht sagen, haha, dann trickse ich die aus und geh einfach short, bis der Preis wieder normal ist. Das geht bei den Optionsscheinen nicht.
Also wenn du quasi eine Option shortest, heißt es ja eigentlich, du schreibst eine Option sozusagen. Also bist quasi der Herausgeber sozusagen. Also wenn du zum Beispiel long gehen willst und diese Long-Option kaufst und ich gebe dir dann diese Option in 3 Jahren die Daimler-Aktie zu 50 zu kaufen oder so, dann bin ich quasi der Herausgeber und profitiere natürlich von den fallenden Kursen, obwohl es sich um eine Call-Option handelt, ne?
Genau, also es gibt quasi da immer eine Gegenseite, die aber bei den richtigen Optionen, bei den Optionsscheinen ist die Gegenseite immer die Bank. Mhm. Das hört sich jetzt schlimm an, aber bei den normalen Optionen ist es, wenn es sich der Privatanleger handelt, auch so, dass für größere Orders eine Market Maker auf der Gegenseite ist, was im Zweifelsfall auch die Bank ist. Also ob du jetzt einen Optionsschein bei Goldman kaufst, kannst du sagen, oh, möchte ich nicht, dann gehe ich lieber, kaufe ich mir eine Option an der Börse. Kann halt auch sein, dass am Ende die Counterparty erstmal Goldman wieder ist.
Jetzt gibt es aber ganz bekannte Menschen, oder was heißt ganz bekannt, einige Menschen, die ihre Optionsstrategien im Internet verbreiten, die in Klammern viel Geld kosten, also nicht die Optionsstrategien selbst, sondern das zu lernen, diese Coachings und so weiter. Und die sagen dir, naja, Optionen haben im Vergleich zu Optionsscheinen halt den Vorteil, dass du halt die Optionsprämie kassieren kannst, wenn du sie short gehst, also wenn du quasi Herausgeber dieser Option bist. Also kommen wir nochmal auf unsere Call-Option zurück, die ich dir gebe, dann musst du ja die Optionsprämie dafür bezahlen. Und die ist ja quasi ein direkter Gewinn für mich. Also ab dem Moment, wo ich dir die Option gebe, habe ich ja schon mal Cash einkassiert. Und wenn ich dann zum Beispiel Optionen schreibe, also Optionen herausgebe, deren Eintreten relativ gering ist, also wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass ich da Geld verliere, dann kann ich natürlich von der Prämie her auch nicht so viel verdienen, aber es ist zumindest ein verhältnismäßig risikofreie Einnahme. Und Warren Buffett macht das ja auch, ne?
Ja, wobei ich dazu sagen würde, also verhältnisrisikofrei, ich habe da eine schöne Analogie. Ich hoffe, du findest die genauso schön wie ich.
Ja.
Es ist eine Dampfwalze auf der Straße, die walzt so in Schritttempo über die Straße. Und vor der Dampfwalze liegen Pfennige. Und wenn du sagst, ich schreibe Optionen, die weit aus dem Geld liegen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Verlust mache, sehr gering ist, das ist wie wenn du vor dieser Dampfwalze die ganze Zeit hin und her läufst und die Pfennige aufsammelst. Das geht die ganze Zeit gut, aber wenn es ein einziges Mal nicht gut geht, dann zerstört's dich.
Ja, okay. Dann machst du ja quasi deine Rendite über die 10 Jahre hinweg.
Genau. Es gibt ganz schön, es gibt.
Das ist cool. Das ist echt eine coole Anekdote.
danke. Ich kann dir auch Charts zeigen. Es gibt schöne Fonds für Institutionelle, die im Wesentlichen das machen und die ganze Zeit Optionen schreiben. Und der Fonds sieht im Wesentlichen, der Chart sieht so aus, es geht die ganze Zeit gerade nach oben. Und dann gibt's irgendwann eine mega krasse Delle nach unten und dann geht's aber genauso langsam erst wieder hoch. Und das ist das Problem, glaube ich, bei diesen Strategien. Also man kann man schon machen, ist, wenn man es richtig macht, kann das durchaus profitabel sein, aber ich glaube, es ist vielleicht deutlich schwerer, das richtig zu machen, als vielleicht der eine oder andere Coach behauptet.
Ja, klar, ich meine, wo gibt's schon? Vater sagte immer Käse umsonst, gibt es nur in der Mausefalle. wo wir schon bei den
Jetzt muss ich dich loben für diese Anekdote, die kannte ich noch nicht.
die habe ich nur geklaut. Gut, da könntest du jetzt sagen, da kann man jetzt eine Hedging-Strategie aufsetzen, aber gut, dadurch, dass du halt nur Cents verdienst und Hedges ja schon ein bisschen Geld kosten, ist es natürlich schwierig, sich da zu hedgen. Ja. Von daher, ist ein gutes Beispiel. Aber das veranschaulicht halt nur nochmal, also was du halt mit Optionen machen kannst und warum es da der Vorteil ist, die zu schreiben oder was der Vorteil sein könnte, die zu schreiben, was halt bei Optionsscheinen nicht geht. Da bist du immer erstmal im Negativen dahingehend, dass die Bank ja erstmal ihre Fees verdienen will und dann fängst du an, Geld damit zu verdienen. Wie ist es? Gibt es das in den USA, Optionsscheine? Ich habe irgendwo eine Quelle gelesen, dass es in den USA gar keine Optionsscheine gibt, regulatorisch. Ich weiß gar nicht, ob das noch.
Jetzt erwischst du mich auf einem wunden Punkt. Also, in so groß der Markt wie in Deutschland gibt es das nicht. Du kannst über Robinhood, was quasi Trade Republic in den USA ist, kannst du Optionen meines Wissens kaufen, also richtige Optionen. Ja. Die Optionsscheine, die gibt es in der Form nicht. Was es schon gibt, sind irgendwie strukturierte Produkte, aber ich war nicht ansatzweise in dem Ausmaß wie bei uns, weil ich habe darüber auch einen Teil in meiner Habilitation geschrieben. Es gibt schon Forschung über den strukturierte Produktemarkt in den USA, aber fast nichts. Also wenn du strukturierte Produkte und Forschung machst, bist du eigentlich immer in Europa, vielleicht noch manchmal in Hongkong, aber hauptsächlich Europa und Deutschland vor allem ist der größte Markt.
Krass, warum? Also weißt du, woran das liegt? Also warum sind wir Deutschen so geil da drauf?
Ich würde sagen, wahrscheinlich sind wir Deutschen genau wie die Hongkong-Chinesen gerne Zocker.
Echt?
Nein, wahrscheinlich ist es die Regulatorik auch ein bisschen, dass du es hier halt deutlich, deutlich einfacher machen kannst und auch in Tausende von diesen Produkten imitieren kannst mit allen möglichen Spezifikationen und da gar nicht so viel Geld zahlst.
Ja, ich frage mich halt immer, wer kauft denn sowas? Ne? Also ich habe noch nie irgendwelche Leute getroffen, die gesagt haben, ja, also so Zertifikate, Optionsscheine, Mini-Futures und was weiß ich, was es da alles so gibt, ist genau mein Ding. Ja, okay, du, aber du kommst ja aus dem Sektor. Also du hast ja auch, ich meine, da muss es ja ein Volumen für geben. Ich meine, die Börsen verdienen damit ein Heidengeld, die Broker verdienen damit ein Heidengeld. Goldman hat ja ihr eigenes Team hier gehabt. Die anderen amerikanischen Großbanken, jetzt mal von den europäischen ganz zu schweigen, sind hier präsent. Ich meine, gibt ja einen Grund, warum die das jetzt nicht einfach aus London steuern, wie alles EMEA-Geschäft üblicherweise, ne?
Du könntest das auch komplett aus London steuern. Ich glaube, der Grund, warum du es gerne auch aus Frankfurt steuerst, ist auf der einen Seite, tust du dich immer wieder mal mit den Online-Brokern hier zusammen, machst dann Free-Trade-Aktionen oder sonst was, also im Wesentlichen Marketing-Aktionen. Kannst du auch aus London machen, aber ist halt leichter, wenn du dich mit denen dann abends auch mal in der Wodka-Bar in Frankfurt treffen kannst. Ich spreche aus Erfahrung. Ich nenne die gegnerische Bank, die daran beteiligt war, nicht. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, viel wichtiger. Es gibt diese Produkte auf der einen Seite für Retail-Anleger, da bin ich voll bei dir. Und auf der anderen Seite gibt es sie aber auch für professionellere, also vor allem für Vermögensverwaltungen, für Privatbanken, wo du dann ganz spezielle Sachen auflegst, ein Kapitalschutzzertifikat auf den chinesischen Renminbi, wie er in Hongkong handelt oder solche Sachen.
Ja, okay.
Da wird auch signifikant viel Geld verdient. Und das ist was, wo du eben die Relationship brauchst. Da musst du dich halt auch mit den Leuten auf der anderen Seite treffen. Du musst dem Endkunden vielleicht mal das Produkt genauer erklären. Dafür brauchst du halt irgendwo Sales-Leute, die dann im Zweifelsfall besser vor Ort sind, als wenn du die nur am Telefon in London hast.
Und die machen das nicht mit klassischen Produkten? Also ich meine, so größere institutionelle, die haben ja locker Access, also Zugang zu Options- und Future-Börsen, oder?
Ja, aber wenn das jetzt so im Private Banking Bereich ist, also die Betreuung von vermögenden Privatkunden, jetzt nicht Leute, die eigene Family Offices haben, die brauchen im Service sowas gar nicht, die kommen in die richtig guten Fonds rein. Aber sagen wir mal so Leute, weiß nicht, vom Vermögen 20 Millionen vielleicht auch 50 Millionen, die dann eben von so einer Privatbank betreut werden, dann sagt halt die Privatbank, das muss nicht die Goldman oder JP sein, das kann eine Bärenberg zum Beispiel sein, also einfach eine kleinere Privatbank. Die sagt halt, wir würden gerne folgende Struktur machen auf den chinesischen Renminbi. Wir haben selber nicht in-house die Kapazitäten, dann schreiben die das normalerweise im Rahmen von so einem Beauty-Contest aus. Schickst du an Goldman, JP, Deutsche Bank, so, ich gebe mir mal einen Preis. Und dann guckst halt, wer den günstigsten Preis liefert und mit dem handelst du dann.
RFP, Request for Proposal.
Ja, oder Quote, RFP.
okay, bei euch sind es Quotes, bei uns sind es immer Request for Proposal. Das waren immer die Lieblingsprojekte, wo jeder drauf arbeiten wollte. Nicht, weil du einfach unendlich viel arbeitest, eine Menge Slides dir zusammenschusterst, nur dass am Ende einer von 10 Banken gewinnt.
Ich würde sagen, dann kriegst du nicht.
Genau, du kriegst es am Ende nicht und in Paris sowieso ganz groß Rothschild. Wenn Rothschild was haben will, dann brauchst du gar nicht erst in den Pitch reingehen, die kriegen's. Und das gibt's noch. Lazar sind ziemlich groß hier. Und klar,
beide übrigens Börsen gehandelt, können wir Aktien von kaufen.
Rothschild sind Börsen gehandelt, das wusste ich nicht.
Echt? Es gibt die Rothschild Bank, wir müssen auch bei Rothschild ist ja.
Es gibt ja zwei, es gibt Rothschild und Edward Rothschild. Die bekriegen sich hier in Paris auch immer ganz gerne.
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich glaube, dieses ehemalige Edward Rothschild-Ding ist börsengehandelt.
Die sind sogar größer.
Die machen auch M&A und Wealth Management.
Genau. Die sind deutlich größer im Wealth Management. Die sind insgesamt auch deutlich größer, aber so die Elite-Boutique in Anführungszeichen hier, also gerade was das Corporate Finance angeht, ist das Rothschild ohne Vorname quasi.
Und es gibt auch die UK-Rothschilds, die hassen sich, die haben sich auch mit den französischen Rothschilds verkracht.
Ja, also das ist ganz, wenn du da mal eintauchen willst, ich war mal damals im Rothschild-Büro in London auf so einer Karriereveranstaltung da und da haben die uns ein bisschen die Historie erklärt. Also das wird schon ganz wild und ganz komplex. Aber sehr interessant. Ich meine, das ist eine Familie, die Finanzgeschichte geschrieben hat. Ne?
Ich liebe den Namen. Also mein Aufruf geht draußen an alle Leute, die müssen nichts mit der Familie zu tun haben. Wer Rothschild heißt, ich würde euch gerne heiraten. Ich finde den Namen einfach so geil. Ich finde den Namen so richtig geil.
Ja, Frankfurter Familie, rotes Schild. Ne? Also,
ja.
Sehr interessant.
Ich habe übrigens auch noch eine Frage an dich bei der Gelegenheit. Darf ich die noch loswerden? Bitte.
Ja.
Sind Private Equity Unternehmen moderne Raubritter? Bitte ja oder nein antworten.
Muss das jetzt noch sein?
Wir können es aber auf nächstes Mal verschieben, wenn du sagst, du würdest da gerne ausholen.
Nö, ich glaube, da kann man nicht so. Ich würde ehrlich gesagt sagen, nein. Die Private Equity Deals, die ich gesehen habe zumindest, waren ehrlich gesagt meistens immer Build-Up-Deals gewesen. Also wo quasi ein Private Equity Fonds schon eine Firma hat und dann noch eine zweite dazu kaufen will oder eine dritte, um dann halt eine größere Firma draus zu machen. Also dieses klassische Private Equity im Sinne von, wir kaufen jetzt eine Firma, schmeißen 80% der Leute raus und quälen alle, dass sie 80 Arbeitsstunden bringen, damit die Firma nicht pleite geht. Und
also Elon Musk mit Twitter.
So Elon Musk, genau, und packen die Firma so voller Schulden, dass sie vor Zinslast nicht mehr atmen kann, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gesehen. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, weil mittlerweile die Targets, also die Firmen, die quasi Private Equity Ziele sind oder Übernahmeziele, auch so ein bisschen eine Wahl haben, ne, mit welcher Private Equity Firma sie sich einlassen. Also ich habe ja mal auf einer Transaktion gearbeitet, auf einer Sell-Side, wo wir quasi eine Firma verkauft haben, und da waren am Anfang haben wir, glaube ich, 30, 40 Private-Equity-Firmen angeschrieben mit dem sogenannten Teaser. Und dann sagst du halt, hast Bock, hast keinen Bock. Und am Ende, so gegen Ende des Prozesses, waren es halt 3 oder 4 sehr hochkarätige Private-Equity-Firmen, die halt darum gebuhlt haben, um diese Firma zu bekommen. Und dann, ich war ja in der Management-Präsentation mit dabei gewesen, also wo das Management sich quasi den Firmen vorstellt und die Private-Equity-Firmen halt Fragen stellen können. Und da war das schon das Machtverhältnis fast schon etwas anbiedernder der Private-Equity-Firmen, weil die halt super viel Kohle hatten, aber die Kohle irgendwie raushauen mussten. Also sie mussten irgendwie Firmen davon kaufen, weil wenn das Geld einfach nur so rumliegt, verdient es ja nichts. Ne? Und dann haben die Manager auch teilweise schon mal gefragt, so, ja, was sind denn ihre Pläne mit uns, also mit der Firma? Wie sieht es mit dem Personalstand aus? Wo wollen sie rein investieren? Wie viel Liquidität bringt ihr mit? Oder wie viel potenzielles CapEx bringt ihr mit, dass wir die Firma weiterentwickeln und so weiter? Von daher glaube ich so, dass diese Wild-Western-Zeiten, wo du halt einfach gegen den Willen, also so Hostile-Takeovers machen kannst oder eine Firma komplett versklaven kannst, sind zumindest in der letzten Marktphase, vielleicht kommt das jetzt wieder, weiß ich nicht, habe ich da persönlich nicht so gesehen, wobei man dazu auch sagen muss, ich hatte auch eine ziemlich kleine Stichprobe. Ne? Vielleicht sieht es im Restructuring und so weiter, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Also Firmen, die halt im De-Stress sind, also die finanzielle Probleme haben,
ja. Ja, ich glaube,
aber da ist ja auch wiederum gut, dass es Private Equity gibt, ne? Weil sonst würde die Firma ja auch komplett pleite gehen.
Genau, die kaufen sich ja eher, glaube ich, dann, wie du sagst, in so Firmen ein, die kurz vor der Pleite stehen, und dann kaufst die Bonds im Zweifelsfall, hoffst, dass sie pleite gehen, dann kommst du ans Equity ran und dann kannst du sie restrukturieren. Da bin ich aber auch zu wenig drin, um da jetzt eine wertende Aussage treffen zu können.
Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt mal wieder meine Sicht der Dinge. Du wirst sicherlich auch viele Beispiele finden, wo Private Equity Firmen die Firma ruiniert haben. Aber es gibt ja auch viele sehr positive Beispiele. Von daher, also ich glaube, es ist jetzt ja eine etabliertere Industrie, wie damals in diesem Buch Gods at War heißt das, gell? Oder?
Ja. Ich lese ja keine Bücher, aber jetzt muss ich mitschreiben. Gods at War muss ich lesen.
Gods at War heißt das, genau. Also das ist so die Entstehungsgeschichte von KKR. Und eben kam mir noch ein, The Ascent of Money, das kann ich nur noch empfehlen. Das können wir mal in den Show Notes verlinken. The Ascent of Money von Neil Ferguson. Das ist ein Harvard-Historiker, also ja. Professor. Und der hat ein großartiges Buch geschrieben zum Aufstieg von Geld. Also von der quasi der Entwicklung, wie Geld sich quasi so, also wie wir quasi vom Muschelhandel zum heutigen komplexen Finanzsystem gekommen sind. Und weil wir eben über Rothschilds gesprochen haben, die haben ja einen maßgeblichen Teil, also gerade in der Entwicklung von Bondmarkets gespielt. Also die haben ja dafür gesorgt quasi, dass Staaten angefangen haben, sich zu verschulden und zu finanzieren über Anleihen. Und die spielen da auch eine Rolle in diesem Buch. Also kann ich sehr, sehr warme Buch empfehlen. Gibt's übrigens auch für alle, die zu lesefaul sind, als Audiobuch.
Jetzt müssen wir so eine Audible-Werbung einspielen.
Ja, genau. Also wir haben genug Material geliefert, glaube ich, um jetzt das Wochenende denkend zu verbringen und noch die letzten Weihnachtsbuchbestellungen zu machen.
Und einen Pulli zu besorgen für mich hoffentlich.
Stimmt, ja. Aber du hast doch schon einen sehr schönen Pulli an hier.
Danke.
Na gut, Holger, abschließende Worte.
Bei sowas bin ich ganz schlecht. Spontan kann ich nichts sagen. To the Moon wird mir spontan einfallen, aber so wie es aussieht, geht im Moment gar nichts Moon. Ja, moderner To the Moon natürlich.
Dann halt beide fucking die. Ah, das ist ein guter Punkt. Sprechen wir dann nächste Woche drüber, über deinen Trade, deinen aktuellen. Deinen YOLO-Trade. Cool, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.